Herzlich willkommen zu Mobilfunk.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge des Mobilfunk-Podcasts. Heute sind wir in einer wiederum noch nie dagewesenen Kombination aus Leuten, auch wenn die einzelnen Leute jeweils schon da gewesen sind. Der Fabi ist hier dabei. Hi Fabi.
Hi.
Und der Dennis ist wieder dabei, den ihr noch aus der WWC-Folge kennt.
Echt? Genau. Waren wir da nicht genau die gleiche Konstellation?
Nee, war nicht Carol da noch dabei?
Ach nee, stimmt. Nee, wir waren genau die drei Leute, die jetzt auch hier sitzen.
Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Gut. Hallo und herzlich. Nein, nicht okay. Ich lasse es einfach schon.
Das ist gut so.
Ja. Auf jeden Fall ist der Dennis auch wieder dabei und wir sind, wie ihr schon gemerkt habt, in der gleichen Konstellation wie schon bei der WWDC-Folge.
Ja, es könnte allerdings passieren, dass ihr mich ab jetzt ab und zu häufiger hört. Ich bin nämlich aus meiner 6-monatigen Elternzeit zurück, seit Montag und hänge jetzt wieder hier mehr rum.
Und, ist mir aufgefallen. Dennis sitzt jetzt nämlich am Tisch neben mir, wo sich bei mir so eingebürgert hatte, dass ich den hauptsächlich für meinen Getränkeabstellplatz benutzt habe.
Ich wollte gerade sagen, alle 5 Minuten muss ich die Wasserflasche wieder rüberstellen.
Das sind nicht die Getränke da stehen. Das ist auch nicht nett von dir.
Nee. Nee, das ist ja mein Arbeitsplatz. Ah,
Dennis ist der Territorial.
Stimmung muss echt schlimm sein bei euch im Büro.
Das ist ganz, ganz furchtbar.
Ja, vor allen Dingen, weil alle anderen fast im Urlaub sind. Aber ja.
Solange ihr die Stimmung nicht mit in den Podcast bringt, ist alles okay. Dann ist mir das egal.
Ich glaube auch.
Macht in eurem Büro, was ihr wollt.
Ja. Nee, das ist gerade auch echt wenig Platz bei uns. Genau. Ja. Ach, das hattest du sogar schon gesagt. Ich war gerade etwas abgelenkt, weil ich festgestellt habe, dass mein Lachen zu laut war.
Vielleicht dachtest du nicht, dass diese Folge so lustig wird. Denn das Thema ist heute...
Das Thema ist heute AB-Test. Dementsprechend sollten wir vielleicht einfach noch einen zweites Intro aufnehmen.
Genau.
Und 50% der Hörer bekommt das eine Intro, 50% bekommt das andere und dann schauen wir mal, welches davon besser ankommt.
Mal gucken, gibt's schon so Podcast-AB-Tools, dass man wirklich gucken kann, was kommt besser an? Einfach Intros auszuprobieren?
Oh, jetzt, es gibt tatsächlich, das hat tatsächlich mal jemand gemacht. Ich weiß es gerade nicht mehr, wer das war und welcher Podcast, aber es hat auf jeden Fall tatsächlich mal, es gab irgendwie mal so einen Podcast, der sich mit solchen, da ging es, glaube ich, um irgendwie Analytics und Marktforschungssachen und die haben das tatsächlich mal gemacht, dass sie irgendwie eine AB-Test-Podcast-Sache gemacht haben. Aber wie sie das dann technisch abgebildet haben, weiß ich nicht.
Ja, da kann ich direkt schon Einspruch erheben. Werden wir später mal darauf kommen. Aber ich glaube auch, wenn ich unsere Zahlen angucke, das ist ein Problem bei AB-Tests. Man braucht signifikante Zahlen
und
viele User, um tatsächlich auf ein Ergebnis zu kommen und nicht was falsch zu interpretieren. Wo wir uns im Moment noch mit der Signifikanz vielleicht ein bisschen schwierig wäre, da einen AB-Test auszuführen. Wir müssen den Test
einfach nur sehr, sehr lange laufen lassen.
Genau, das ist richtig. Irgendwann wird er immer signifikanter, ja.
Genau, und wir haben ja auch erkannt, dass Leute, die unsere Podcasts hören, auch die alten Folgen wiederum hören. Das heißt, die Menge an Leuten, die diese Folgen dann potenziell hören, wird ja auch immer größer. Das heißt, auch damit steigern wir dann ja wieder die Signifikanz.
Wenn die aktuellen Kurven so weitergehen, bis ins Unendliche.
Ja, genau. Ja, dann war es das wohl mit dem ersten AB-Test. Ne?
Genau.
Aber du hast ja gerade schon ein bisschen das angerissen. Ich meine, ich will nochmal einer grundsätzlich erklären, was AB-Testing ist und wofür man es nutzt.
Genau, ja, ich vielleicht nehme ich so die etwas abstrahiertere Sache, kann ich vielleicht ganz kurz erklären. Also letztlich AB-Test, für die das noch gar nicht gehört haben, ist eine Möglichkeit, eben Daten zu sammeln über Veränderungen irgendwelcher Art. Also und wir kennen es hauptsächlich, nutzen es hauptsächlich eben, wenn wir zum Beispiel neue Features entwickeln. Also da benutzt man das eben auf diese Art und Weise, dass man die User unterteilt in verschiedene Nutzergruppen und der eine Teil der User bekommt die eine Version des Features, ein anderer Teil bekommt eine andere Version oder beziehungsweise was wir sehr oft machen, ist, die eine Gruppe bekommt die bisherige Version und eine andere Gruppe bekommt die neue Version und das Ganze kann man natürlich auch wenn man natürlich, wie Dennis vorhin erwähnt hatte, das ist nicht unwichtig, entsprechende Userzahlen hat, kann man natürlich auch mehrere Tests gleichzeitig laufen lassen oder mehrere Variationen gleichzeitig laufen lassen, dann irgendwie ABCD-Tests machen oder so. Aber auf diese Art und Weise kann man eben, das ist das, worum es letztlich geht, man kann die Auswirkungen von Veränderungen an einem Produkt, sei es jetzt ein Podcast oder eine App, eben damit sehr gut messen, weil man eben tatsächlich sehen kann, hey, wie verhält sich die eine Usergruppe im Vergleich zu der anderen Usergruppe? Gibt es dort irgendwie signifikante Unterschiede in irgendwelchen von den Metriken, die man eben gerne beeinflussen möchte mit dem Feature?
Und vielleicht ist auch gerade an der Stelle schon irgendwie ganz interessant, dass sich das bei uns in der Firma tatsächlich relativ stark geändert hat in letzter Zeit, dass wir jetzt sehr, sehr viele AB-Tests benutzen. Und wenn ihr das jetzt hört und da euch noch nicht so viele Gedanken drum gemacht habt, ich weiß nicht genau, was der Grund ist, warum wir es über lange Zeit irgendwie vernachlässigt haben und einfach nur irgendwie neue Features ausgerollt haben und dann eben geguckt haben, okay, wie entwickeln sich die Zahlen. Es macht eigentlich fast immer Sinn, daraus einen AB-Test zu machen, um eben diese Kontrollgruppe zu haben. Weil auch die, ich meine, es ist viel Interpretation, die man auch immer hat bei Zahlen, bei allem, was man irgendwie mit Analytik, analytischen Sachen macht. Und ein AB-Test muss man eben auch interpretieren. Aber dadurch fällt es halt viel einfacher, weil man eine Kontrollgruppe hat und gucken kann, was ist das andere. Und es gibt eben viele Faktoren. Oft ist es was sehr Einfaches, wie oft klickt ein User da drauf. Aber vielleicht klicken ganz viele User drauf, man ist total happy, nur die User beenden danach die App. Und man hat überhaupt nichts davon. Von daher ist auch immer wichtig, das alles noch weiter abzusichern. Und tatsächlich im Moment ist unser Ziel hier, dass wir fast alles, was wir neu einführen, was wir an Features machen, was wir irgendwie an einem Produkt verändern, mit einem AB-Test versehen. Und ja, um halt sicher zu sein, dass die Änderungen, die wir machen, gute Änderungen sind. Man wird auch dadurch ermutigt, eben größere Veränderungen zu machen, weil man halt ein bisschen mutiger ist und dann, ja, den Vergleich hat und auch das wieder zurückrollen kann, wenn es nichts war.
Ja, das ist, glaube ich, echt ein ziemlich wichtiger Punkt, wie du das auch schon gesagt hast, dass wir das extrem viel derzeit machen mit diesen AB-Tests. Und manchmal ist es so, dass, ich meine, man hat ja immer ein Gespür dafür. Man bringt irgendwie ein Feature raus oder entwickelt ein Feature. Man hat meistens ein Gefühl, wird es funktionieren? Oder auch wenn man sich Varianten überlegt, was wird denn am ehesten funktionieren, hat man eigentlich immer schon so ein Bauchgefühl. Und eigentlich war es früher auch in den anderen Teams, in denen ich war, eigentlich oft so, dass man dann nach Bauchgefühl entschieden hat und geschaut hat, was man macht. Aber man merkt durch das AB-Testing oder halt eben auch Mehrvariantentesting, fallen manchmal oder gewinnen manchmal Varianten, die man im Vorhinein niemals gedacht hätte. Also Beispiel dafür, wo ich wirklich sehr überrascht war, dass wir einen First-Time-User-Experience-Test gemacht haben bei unserem Spiel The Test. Und wir haben 6 Varianten getestet. Und 3 Varianten davon waren mit einem Tutorial vorne dran, also für Nutzer, die das erste Mal die App öffnen. Und 3 Varianten waren eigentlich genau die anderen 3, wie die anderen 3, nur eben ohne Tutorial. Und ich war eigentlich der festen Überzeugung, okay, wir testen das mal ohne Tutorial, aber es wird auf jeden Fall eine der 3 Varianten mit dem Tutorial. Und komischerweise war es wirklich so, dass eigentlich, also am besten performt hat eine Variante ohne Tutorial und generell haben eigentlich fast, haben alle 3 Varianten ohne Tutorial besser performt als die mit Tutorial, weil es irgendwie so war, dass die Nutzer eben, wenn man sie direkt ins Spiel wirft, irgendwie scheinbar schneller und besser lernen, dadurch mehr, also die Metriken, die wir uns dazu angeguckt haben, bei uns bei The Test spielt man Runden, also Matches mit einem Gegenüber und die Matches, die wirklich dort gestartet wurden und auch weiterhin gespielt wurden, waren viel höher als mit dem Tutorial, was echt verwundernswert war, aber deswegen, da merkt man manchmal noch so, gerade dieses Variantentesting zeigt einem auch manchmal eine Variante, die man vielleicht aus dem Bauchgefühl her nicht als die präferierte genommen hätte.
Und habt ihr dann eine der 3 Varianten genommen oder habt ihr dann nochmal einen Test gemacht, welche der 3 Varianten ohne Tutorial die bessere wäre?
Wir haben dann eine der 3 Varianten genommen.
Warum die signifikant besser war?
Also da ich meistens nicht derjenige bin, der die Signifikanz auswertet, aber der Jens, mit dem wir ja demnächst auch nochmal eine Folge machen würden, generell zu unseren Learnings, was wir auf Facebook Instant Games so gelernt haben, auch gerade mit AB-Testing, kann bestimmt zur Signifikanz dann nochmal ein bisschen mehr erzählen, aber für ihn schien es signifikant gewesen zu sein, ja.
Nee, das ist nämlich auch gerade eine der Sachen, die bei, wenn man nicht nur AB testet, sondern mehrere Testfälle hat, eine Sache, die man schnell falsch macht, dass man dann die eine Gewinnermethode praktisch rausnimmt. Und das war ja, aber die User waren ja aufgeteilt auf all die unterschiedlichen Methoden. Das heißt, oft macht es Sinn, wenn man dann 2 hat, die sehr ähnlich waren und da nur ein kleiner Vorsprung war, die auch nochmal gegeneinander zu testen, um dann zu gucken, ob es dazwischen dann nochmal einen klareren Sieger gibt.
Aber ist dann sowas eigentlich, hängt es auch ein bisschen davon ab, von meiner Nutzermenge? Grundsätzlich, also kann ich mit höheren Nutzerzahlen auch mehr Varianten testen und schon da eine Signifikanz erkennen bei den Varianten, oder?
Ja, weil grundsätzlich, genau, die Signifikanz erhöht sich mit der Userzahl. Ich glaube, es kann man Also wenn man ein bisschen sich in das Thema einliest, ist es nicht so, dass man das linear jetzt einfach ausrechnen kann, sondern es gibt Formeln dazu, wie man auf die Signifikanz kommt. Und die steigt definitiv mit den
Vielleicht können wir das ja wirklich nochmal aufnehmen mit dem Jens, weil ich glaube, bei uns bei The Test ist gerade der Vorteil, dass wir wirklich eine sehr, sehr hohe Nutzerzahl haben mit irgendwie knapp 1,4 Millionen täglichen Nutzern. Sind wir relativ schnell, auch gerade bei, das ist ja auch immer ein Problem, wenn man gerade wirklich nur die Gruppe der neuen Nutzer testen möchte, die ist meistens relativ gering, man muss es sehr lang laufen lassen. Bei The Test haben wir das große Glück, dass es halt sehr viele neue Nutzer pro Tag gibt, mehrere tausend, von daher ist man da auch schon relativ schnell, in kurzer Zeit kann man da schon eine Veränderung signifikant bemerken. Von daher denke ich mal, ja, können wir mit Jens nochmal aufnehmen, aber ich glaube, dass bei unseren 6 Gruppen bei der Menge, die wir haben, die Signifikanz wohl ausgereicht hat.
Ja. Genau, und das ist so die Art, wie wir es nutzen. Und das ist wirklich, wie Dennis schon gesagt hat, wir versuchen das aktuell eigentlich an allen Stellen, wo es passt, reinzubauen. Dann ist es immer wieder, man merkt das inzwischen, das ist richtig, dann teilweise so ein bisschen eine schmerzliche Feststellung, wenn man irgendwie merkt, es gibt bestimmte Features, die kann man eben nicht gut mit AB-Tests abdecken. Also bestimmte Features, wo es eben darum geht, dass User, die miteinander interagieren können, dann von unterschiedlichen Variationen davon betroffen sind, dann ist das teilweise nicht mehr kompatibel. Also dann kann Gruppe A mit Gruppe B nicht mehr sinnvoll interagieren, weil wenn die einen das andere Feature nicht haben und so, und dann funktioniert das nicht. Und dann merkt man schon richtig so, wie einer denkt, da können wir leider keinen AB-Test nutzen. Es ist inzwischen, glaube ich, vielen hier ein richtiges inneres Bedürfnis, sich eben auf die Art und Weise auch abzusichern, eben auch um ein bisschen mehr zu haben als das Bauchgefühl an der Stelle. Ja, genau, das ist so ein bisschen vielleicht das, das Umfeld, so die Art und Weise, wie AB-Tests funktionieren und wie wir sie benutzen. Aber natürlich ist es eben auch sehr interessant, was sind denn so die verschiedenen Art und Weisen, wie man das dann konkret umsetzt. Also wie macht ihr es in The Test? Wie sind die Sachen bei For Picks eingebaut? Da werden gibt es ja wirklich unterschiedliche Variationen, es gibt unterschiedlichste Tools, man kann Dinge dort teilweise selber machen und
genau. Vielleicht kann ich ja gleich mal ein bisschen was dazu erzählen, wie wir es bei The Test machen. Aber vielleicht noch kurz eine Anmerkung gerade zu dem zu der Sache, dass man ab und zu mal AB-Tests nicht durchführen kann, weil dann vielleicht die eine Gruppe nicht mit der anderen spielen kann und ähnliches. Da ist auch so ein bisschen die Frage, wie ich meine Testgruppen schneide. Also gerade bei The Test machen wir es meistens so, dass wir eben prozentual an Nutzergruppen ausrollen, aber manchmal haben wir auch Tests, die wir einfach nur in einer bestimmten Sprache oder ähnliches testen. Da ist natürlich so, dass wir dann halt nur eine Subgruppe der unserer Spieler nehmen, die halt nur eine bestimmte Sprache haben, und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das sprachenübergreifend gespielt wird, bei uns relativ gering. Natürlich hat man dann immer mal Fälle, dass dann vielleicht eine bestimmte Partie eben das nicht richtig spielen kann, aber die sind dann größtenteils bei uns vernachlässigbar, weil es eben ein sehr kleiner Prozentteil ist, bei dem es dann eben aufgrund der Nichtspielbarkeit, weil der eine Nutzer das Feature hat und der andere eben nicht, es dann nicht wirklich sinnvoll nutzbar ist. Von daher ist es, denke ich, auch immer mal so ein bisschen die Frage, muss ich dann fragen, okay, muss ich dann vielleicht meine Testgruppe anders schneiden, damit es dann doch funktioniert?
Ja.
Wie machen wir bei The Test AB-Testing? Also The Test ist ein Facebook Instant Game, das haben wir in der letzten Folge schon mal besprochen, was das grundsätzlich ist, und wir haben bei The Test sehr lean angefangen, was das AB-Testing angeht. Also wir sind komplett nicht toolbasiert, sondern haben eigentlich unser AB-Testing selbst in Anführungsstrichen implementiert, und das fußt eigentlich auf zwei Dingen. Einmal, dass wir grundsätzlich Facebook Analytics angebunden haben, also dass wir bestimmte analytische Daten tracken können und die uns in Facebook Analytics anschauen können und auch uns so schneiden können, dass wir sie gut analysieren können. Und im Endeffekt, was wir gemacht haben, ist eigentlich relativ einfach. Also jeder Nutzer, der reinkommt, dem teilen wir eine Gruppe zu. Und das machen wir so, dass wir eine random Zahl generieren, die mit einem Seed gefüllt wird. Das heißt, normalerweise funktionieren Randoms ja so, dass immer ein zufälliger Seed dem Random-Generator übergeben wird. Und anhand dieses Seeds wird ja immer die gleiche Reihenfolge von Zufallswerten erstellt. Und wenn man eben den gleichen Seed gibt, kriegt man die gleiche Zufallszahl. Und der Seed ist bei uns die Nutzer-ID zusammen mit dem Namen des Tests. Das heißt, es ist für jeden Nutzer plus jeden Test spezifisch. Das geben wir in diesen Random-Generator rein und erstellen dann eine Random-Zahl von 0 bis x, wobei x die Anzahl der Testgruppen ist, die wir in diesem Test haben wollen. Das heißt, es ist für jeden Nutzer in jedem Test ist es immer ein einmal zufällig ausgewürfelter Wert, aber jedes Mal, wenn er ins Spiel geht, kriegt er immer den gleichen Wert zugewiesen. Und das ist im Endeffekt auch schon die ganze Magic, wie wir AB-Tests implementiert haben. Und dann machen wir es eigentlich so, dass wir eben im Code haben wir eine Möglichkeit, die Testgruppe des Nutzers abzufragen und können dann ein Feature entweder A, B, C, wie auch immer aussteuern, fragen dann einfach die Gruppe des Tests an und tracken das in Facebook Analytics. Und im Endeffekt tracken wir dort aber hauptsächlich erstmal die Testgruppe, sodass wir bei jedem Nutzer wissen, okay, zu welcher Testgruppe gehört er, und können alle anderen Events, die wir irgendwie tracken, also alle Metriken wie gespielte Runden oder ähnliches, eben nach diesem Tracking filtern. Das heißt, wir können uns dann anschauen, wie viele Runden hat denn eine bestimmte Nutzergruppe dann mehr gespielt, wie sind die Retention-Werte, also kommen die Nutzer dann an Tag 1, Tag 7 wieder oder gehen diese Werte runter. Und inhaltlich oder zumindest implementierungsseitig ist es wirklich nicht viel. Es sind ein paar Zeilen Code, es ist eine einfache Klasse, die wir da geschrieben haben. Haben das dann nochmal nach und nach erweitert, damit, dass wir eben auch nicht nur dass wir es einmal prozentual erweitern können, dass wir eben mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit Variante A, mit einer 20-prozentigen Variante B aussteuern, oder eben, dass wir es auch auf Sprachen runterbrechen können, dass wir eben nur bestimmten Nutzern in einer Sprache eben diese Testgruppe zuweisen. Und da ist man eigentlich relativ schnell mit wenig Aufwand, also das waren irgendwie ein paar Stunden Aufwand, diese Testsegmentierung zu schreiben, und hatten das aber eigentlich mal mit dem Gedanken gemacht, dass wir das vielleicht dann mal auch in Anführungsstrichen professionalisieren, vielleicht ein Tool dahinter bringen, aber merken, dass wir eigentlich damit sehr, sehr weit kommen und jetzt eigentlich fast nichts abbildbar oder wir noch nichts gefunden haben, was wir damit bisher nicht abbilden konnten, was wir so testen wollen.
Ja, das wäre genau meine Frage gewesen, ob es da irgendwelche Nachteile gibt jetzt gegenüber den professionelleren Tools, wovon es ja auch wirklich zahlreiche gibt da draußen. Aber das ist natürlich cool, wenn ihr das auf diese Art und Weise so.
So ein bisschen was eine Problematik in Anführungsstrichen ist, aber das ist einfach, wir würfeln das derzeit immer aus, wenn der Nutzer die App öffnet, würfeln wir das frontendseitig, würfeln wir eben diese Testgruppe aus, speichern die aber derzeit, weil wir es aber einfach noch nicht gebraucht haben, nicht in der Datenbank, sprich, wenn wir irgendwie backendseitig diese Testsegmentierung nutzen wollen, auf Basis dessen irgendetwas anders aussteuern wollen, funktioniert es derzeit noch nicht, dass wir genau diese Gruppe zuweisen. Das ist im Moment der einzige Nachteil, aber das haben wir einfach noch nicht benötigt. Das wäre dann halt ein nächster Schritt, eine nächste Iteration, die wir hätten, dass wir das eben backendseitig auch einfach speichern, sodass wir da dann beispielsweise, wir haben es ja in der letzten Folge angesprochen, haben ja diese Gamebots bei den Facebook Instant Games, dass wir eben Notifications an den Nutzer raussenden können, und da haben wir noch nicht das Tracking über Facebook Analytics, dass wenn wir da Varianten ausspielen, das eben auch in Facebook Analytics tracken können. Das ist jetzt nur erstmal ein kleiner Nachteil, aber auch das wäre kein großer Implementierungsaufwand. Wir haben es einfach bisher noch nicht benötigt.
Ja. Ja, Dennis.
Und
welche Tools kennst du? Welche Tools habt ihr schon benutzt und welche nutzen wir aktuell bei 4Pix? Wobei man da auch unterscheiden muss, weil 4Pix ist ja nicht eine App, sondern
genau. Mindestens
mal drei unterschiedliche.
4Pix, sehr, tatsächlich ist viel Bild ein Wort, nicht nur drei unterschiedliche. Wir haben einmal die Plattform, aber wir haben natürlich auch für jede Sprachenversion eine eigene App. Das ist historisch, weil der Content komplett anders ist und durch Bilder relativ groß. Deswegen haben wir uns von Anfang an entschieden, für die verschiedenen Länder tatsächlich eigene Apps für iOS und Android rauszubringen. Und ein großer Vorteil, den wir natürlich bei den Instant Games haben, den wir bei Apps nicht haben, ist, dass wir jederzeit eine neue Version ausrollen können und diese neue Version eben auch bei 100% der Nutzern ankommt, ja. Sofort. Das haben wir bei Apps nicht. Zwar ist es mittlerweile ja auch recht angenehm geworden mit dem iOS-Update-Zyklus und all dem, was wir haben. Das heißt aber, eine Möglichkeit, die eben Tools bieten und diese professionelleren A/B-Tools bieten, ist, dass man das remote steuern kann. Das heißt, dass man einen Test laufen lassen kann, und wenn der Test irgendwie abgeschlossen ist, kann man sagen, man nimmt jetzt Variante A und B und die kommt dann live in der App an, und ab da gilt sie für alle Nutzer und das ist dann nicht an ein App-Update geknüpft. Ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede, die eben auch für Apps dann Apps im mobilen Umfeld wichtiger ist, als das beim Instant Game der Fall ist. Mhm. Und der andere Part, den die Tools mit übernehmen, ist die Auswertung der Tests. Das heißt, ein bisschen darüber, was wir auch viel in-house machen, wenn wir uns die Zahlen eben angucken. Aber gerade wenn es in die Bereiche Signifikanz geht und eben zu gucken, wie viele Nutzer sind da jetzt drin und was brauchen wir und wie viel muss das sein, um dann wirklich sagen zu können, dieses Feature ist jetzt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Feature, was gewinnt. Diese Auswertung bieten eben die meisten der professionelleren Tools eben auch an. Ganz konkret, bei vier Bilder ein Wort und aber auch bei Instant Games, die ich betreut habe, nutzen wir unter anderem Firebase. Vielleicht kann ich an der Stelle, weil ich glaube, Firebase hatten wir hier in der Runde noch nicht groß angesprochen, nochmal kurz sagen, was das ist. Ist ein Tool von Google, das verschiedene Services für die Entwicklung von mobilen Apps unter einem Hut zusammenfasst. Das heißt, ich habe zum einen einen kompletten Bereich für die Analyse. Das heißt, ich habe Zahlen, also man kann ein SDK einbauen von Firebase, um dann eben Events zu tracken, wie es bei Facebook Analytics oder bei, was gibt es noch alles, bei Flurry oder bei Adjust oder bei AppFlyers. Auch immer sehr ähnlich ist. Das habe ich alles. Es gibt bei Firebase, was wir aber auch benutzt haben, auch was das nennt sich Real-Time Database. Das heißt, auch für die Entwicklung von einzelnen Features stellt Firebase da relativ viel zur Verfügung. Und wir haben ein Instant Game gemacht, das Four in a Row heißt, also das klassische Vier in einer Reihe. Und da kann man auch live miteinander spielen. Das haben wir komplett darüber abgebildet. Das heißt, wir brauchten gar kein eigenes Backend, sondern man kann da praktisch ganz einfach gesprochenen Knoten beschreiben und die werden live, sobald man sich verbindet mit der App, ist praktisch eine Live-Verbindung zu dieser Datenbank und man kann sich auf einzelne Knoten eben subscriben und wenn es da Änderungen gibt, werden diese Änderungen automatisch zum Client gepusht.
Ja, ich glaube, das ist auch meistens, wenn die Leute von Firebase reden, reden die meisten Leute eigentlich eben von dieser Realtime-Datenbank, ne? Also es, zumindest wenn sich darüber unterhalten wird, ist oft Firebase synonym für eben dieses Datenbank.
Genau. Ich glaube, das war auch am Anfang eine der großen Sachen. Mittlerweile sind da ja, ich weiß nicht, diese Functions, wie heißt das bei AWS?
Bei AWS
Lambda oder wie? Genau, Lambda-Funktionen.
Diese Cloud-Functions.
Ne? Ja, diese Cloud-Functions, das sind auch alle Sachen, die mittlerweile bei Firebase mit dazugekommen sind.
Genau, das sind diese Serverless-Komponenten. Ne?
Ja, genau. Das bietet alles, glaube ich, Amazon mittlerweile auch und auch diese Realtime-Database gibt es, glaube ich, auch eine Alternative von Amazon. Beziehungsweise AWS, die ich mir persönlich aber auch noch nicht angeguckt habe.
Ich auch gar nicht, weiß gar nicht, wie sie gerade heißt.
Ja, ich habe sie letztens irgendwann mal gegoogelt. Was auch mit bei Firebase mittlerweile drin ist, ist Crashlytics. Kennen vielleicht auch einige aus dem mobilen Bereich, weil eine große Abdeckung da ist. Ist also ein Crash-Reporting-Tool, was wir auch schon seit vielen Jahren in allen unseren Apps benutzt haben. Das war mal eigenständig, wurde dann von Twitter gekauft, war 2 Jahre lang unter Twitter, hieß dann zwischenzeitlich Fabric, wo Crashlytics ein Teil von war. Und dann irgendwann hat Google Fabric und Crashlytics gekauft und Crashlytics wurde jetzt eben auch in Firebase mit integriert. Was natürlich ganz cool ist, wenn man all das an einer Stelle hat, weil man auch viel mit der Auswertung und der Analyse eben verknüpfen kann. Wenn ich jetzt den Bogen wieder zurückschlage zu unseren AB-Tests, ist es nämlich so, dass man gerade die Funktionalität dieser Realtime-Database, das heißt, wenn man Firebase nutzt und diese Funktionalität hat, hat man praktisch immer eine Live-Verbindung zu dieser Datenbank. Und da kann man sich eben dann auch das, was ihr lokal macht, mit dem Erstellen von in welcher Gruppe bin ich jetzt, kann man sich eben auch aus dieser Datenbank holen. Und das hat den Vorteil, dass man das alles unter einem Hut machen kann. Das heißt, ich lege dort einen AB-Test an, sage, wie viel Prozent der Nutzer in meiner App sollen da reinlaufen, sollen da mitmachen, kann verschiedene Varianten auswählen und kann sogar auch gucken, nach welchen, also wenn ich den Analytics-Teil von Firebase nutze, auf welche Events optimiere ich hin. Also ist es Retention, auf die ich optimiere, ist es ein ganz bestimmtes Event, beispielsweise ein Level ist gespielt worden, und habt eben da dann auch gleichzeitig die Auswertung und kriegt gesagt, hey, jetzt sind wir uns sicher, das ist die bessere Variante oder das ist nicht die bessere Variante und kann dann eben auch einfach mit einem Klick das für alle Nutzer ausrollen, was gerade halt im mobilen Bereich eine ziemlich coole Funktion ist.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, dann wird da die Gruppe einfach sozusagen backend-seitig, wobei Backend in dem Fall Firebase ist, dort die Gruppe ausgespielt und die wird immer mit runtergegeben. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn ich das komplett ausrolle? Ich meine, meistens bedeutet ja ein AB-Test in meiner Applikation, dass ich dafür auch irgendwas in meiner Applikation implementieren muss, um eben diese Varianten zu testen. Sprich, dann rollt die sozusagen per Firebase aus, hattet da beim Nachgang noch den Aufräumauftrag für das nächste Update, dann eben den ganzen Code für diesen AB-Test wieder auszubauen.
Ja, das ist richtig, genau. Der muss dann danach wieder rausgenommen werden, aber kann dann halt in einem normalen Update-Zyklus später dann.
Das finde ich generell ganz cool. Ich meine, im Endeffekt wäre das ja auch so ein bisschen bei uns, bei The Test, dann der nächste Iterationsschritt. Vielleicht gehen wir auch dann auf Firebase rüber, aber wir könnten ja auch eben diese Gruppe backend-seitig aussteuern und dann eben bei einem AB-Test auch uns ein kleines Interface bauen, mit dem wir so einen Test beenden könnten. Aber was uns natürlich fehlen würde, ist eben diese ganze Signifikanzauswertung und so. Die haben wir natürlich nicht, beziehungsweise es ist alles ein bisschen händischer. Also gerade auch diese Auswertung, die wir natürlich in Facebook Analytics haben, dadurch, dass AB-Testing da jetzt kein Feature ist, was einfach so mitgegeben ist, müssen wir natürlich dann jeden Parameter, den wir uns irgendwie anschauen wollen, eben nach diesem AB-Test filtern. Das ist schon immer ein bisschen manueller Aufwand und man muss ein bisschen wissen, was man tut und sich ein bisschen damit beschäftigen. Aber was ja auch ist, jetzt vielleicht mal eine Frage, muss ich denn für dieses AB-Testing, da brauche ich auf jeden Fall das komplette Firebase-SDK so?
Mhm. Genau.
Ist ja auch, glaube ich, nicht klein, wenn ich das komplett mit reinnehme. Das ist immer so ein bisschen die Frage, weil ich meine, das ist natürlich bei nativen Apps, dadurch, dass sie dann runtergeladen werden und ich es mit im Bundle habe, nicht kein großes Problem. Aber jetzt gerade bei unseren Spielen ist ja die Startzeit auch extrem wichtig. Und wenn wir von Firebase nur AB-Testing nutzen und dafür das komplette SDK reinziehen müssen, ist das natürlich, ich glaube, da sind wir direkt mal 40% größer, was unsere App angeht, wenn wir mal gucken, wie groß der Rest ist. Ich glaube, das SDK ist relativ groß. Ich meine, das Classics-Team nutzt ja Firebase auch für die Spiele, also auch die Realtime-Datenbank, da macht es natürlich auch viel mehr Sinn, weil man das SDK eh schon drin hat, da kauft man sich nicht nochmal irgendwie Größe mit ein, aber das ist, denke ich, auch was man je nachdem irgendwie ein bisschen bedenken muss.
Ja, obwohl wir das ja auch in den Instant-Games einsetzen. Also...
In welchen setzen wir es ein? Das AB-Testing?
Also nee, ich meine die Realtime-Database.
Genau, das ist, ich meine, wenn man halt, also zum Beispiel bei The Test ist es so, da haben wir halt unsere eigene MySQL-Datenbank mit einem eigenen Backend. Das heißt, wir haben für das Firebase-SDK keine Notwendigkeit.
Ja.
Und wenn man natürlich aber sagt, man setzt eh auf diese Realtime-Datenbank, hat da das Firebase-SDK schon mit drin, dann finde ich, ist es auch natürlich auch eine viel kleinere Hemmschwelle, auch das AB-Testing von Firebase zu nutzen.
Das ist richtig. Vermutlich würde man nur für die Funktionalität des AB-Testings nicht Firebase nehmen, wenn man gar keine anderen Funktionen davon hat.
Beziehungsweise wenn man halt eine Web-Applikation hat und einem halt die Größe wichtig ist. Ne? Ja. Ich denke, bei einer iOS- oder Android-Applikation finde ich das dann wiederum verkraftbar. Also wenn ich das eh nur einmal runterladen muss und dann ist es in meinem Bundle, finde ich es okay. Aber für eine Web-Applikation ist, und wenn einem halt diese Startzeit sehr wichtig ist, was bei uns definitiv der Fall ist, dann ist es, glaube ich, ein Faktor, den man einfach einberechnen muss.
Du hattest das eben ganz kurz gestriffen bei der Beschreibung, wenn man die Sachen dann wieder ausbaut, dass man ja auch irgendwie unterschiedlichen Code für die unterschiedlichen Features da drin hat. Gibt es da irgendwie noch Dinge, die man beachten muss? Also wenn man tatsächlich ganz konkret diese AB-Tests wirklich implementiert und entwickelt? Oder ist das relativ simpel und man hat halt einfach quasi, setzt irgendwas davor, dass dieser Codeblock jetzt weiß, okay, ich gehöre zu der Gruppe und ich gehöre zu der Gruppe? Oder gibt es da irgendwelche potenziellen Probleme, wo man irgendwie aufpassen muss, dass man nicht irgendwelche Abhängigkeiten drin hat, die da irgendwie querstehen oder so?
Die gibt es definitiv. Also wenn wir vier Bilder, ein Wort als Beispiel nehmen, was von außen betrachtet immer recht einfach erscheint, weil wir haben einfach nur Rätsel, die nacheinander irgendwie gespielt werden. Aber wir haben beispielsweise ein Feature, das sich Challenges nennt. Das heißt, ich habe Gruppierungen von Leveln und habe praktisch eine Zusatzaufgabe für diese Level, die ich lösen kann innerhalb einer Gruppe von Leveln. Und wir experimentieren gerade damit, ein bisschen die Level-Reihenfolge zu ändern. Das ist das eine. Und zum anderen, wie viel Impact diese Challenges tatsächlich haben, also wie gut die bei den Nutzern ankommen oder ob man daran was optimieren kann. Und das ist natürlich dann schon schwierig, da einfach so zu sagen, okay, wir machen jetzt einen AB-Test, wir nehmen sie mal weg oder gruppieren sie anders, weil was passiert, wenn der Test nicht erfolgreich ist und wie kriegen wir dann die Nutzer, ohne dass sie entweder alles kaputt haben oder total verwirrt sind, wieder zurück. Das heißt, da muss man sich schon dann Strategien überlegen, wie der Fallback ist, dass man so designt letztendlich, dass alle damit danach auch weiter arbeiten können.
Ja, ich glaube, es kommt einfach auch so ein bisschen grundsätzlich, kann man sagen, dass es auf die Komplexität des Tests ankommt. Wenn ich natürlich einfach nur ein paar Strings austauschen möchte oder ähnliches, dann ist, wenn man Firebase nutzt, gibt es ja auch diese Remote Configurations, glaube ich, wo ja man solche Remote Konfigurationen direkt an einen AB-Test irgendwie binden kann. Das heißt, Texte kann man wirklich einfach, muss eigentlich code-technisch gar nicht so viel. Ich habe jetzt selbst noch keinen implementiert, aber es sieht aus, müsste ich code-technisch gar nichts tun, außer halt diese Strings und so weiter aus der Remote Configuration lesen. Dann muss ich danach auch gar nichts mehr aufräumen. Das heißt, ich muss eigentlich nicht so viel beachten. Aber je komplexer es wird, natürlich ist das einfach Implementierungsaufwand. Und es ist, denke ich mal, auch so, dass ein AB-Test zu implementieren immer ein bisschen mehr Aufwand ist, als einfach das Feature zu implementieren mit einer Variante, ohne es AB zu testen. Mhm. Aber der Aufwand ist, glaube ich, trotzdem meistens relativ überschaubar, gerade wenn man irgendwie Erfahrung damit hat. Im Endeffekt sind das alles einfache if-else, also sagen wir mal, wenn man es einfach nur runterbricht, einfache if-else abfragen und einfach an den richtigen Stellen das Ganze gesetzt. Und wenn man seinen Code gut strukturiert hat, ist es möglicherweise nur an einer Stelle einfach zu schauen, rufe ich jetzt Funktion 1 oder Funktion 2 auf. Und wenn ich es dann aufräume, muss ich eben diese if-else-Abfrage rauswerfen und eben diese eine Funktion oder wie auch immer die andere Variante testet. Aber wie der Dennis ja gerade schon gesagt hat, je komplexer das wird, desto mehr möglicherweise if-else-Stellen gibt es oder desto mehr Code gibt es ganz einfach, der halt das entweder das Feature 1 oder das Feature 2 unterstützt. Und auch die Frage ist auch, wie extrem unterschiedlich die Features sind. Beispielsweise bei The Test testen wir jetzt gerade, dass man Kommentarfunktionen hat. Und die eine Variante ist, dass man eben nur, wie man es auf Instagram kennt, beispielsweise so Emojis, einfach nur eine Kurzreaktion hat, einfach ein Subset aus Emojis, die man einfach wählen kann. Und die andere Variante ist wirklich, Fließtext schreiben zu können. Und das sind natürlich zwei extreme Varianten, und die einfach das komplett unterschiedliche Implementierungen haben. Und es kann sein, aber dass bei dem AB-Test am Ende rauskommt, hey, beide Varianten performen gut, vielleicht müssen wir irgendwie irgendwas schaffen, was beides zusammen darstellt. Oder wenn nur eine gewinnt, kann es halt sein, dass man sehr viel Code hat, den man danach wieder ausbauen muss. Aber dafür hat man natürlich das Produkt an sich um einiges besser gemacht.
Wie habt ihr das an der Stelle gelöst mit der Segmentierung? Weil die dürfen ja wahrscheinlich nicht gegeneinander spielen oder miteinander spielen, die Leute, die in den unterschiedlichen Gruppen
sind. Wir haben den, im Moment läuft gerade aktuell der Test mit den Emojis, das war das erste Feature, was wir entwickelt haben, einfach zu sehen, eine Gruppe hat keine Emojis, die andere hat sie, und da haben wir eben den Rollout nach Sprachen gemacht, dass eben nur eine Sprache komplett das eine Feature bekommt, und wahrscheinlich werden wir es so machen, wenn wir jetzt das nochmal die textbasierte Variante mit dazu nehmen, wird eben eine andere Sprachgruppe das textbasierte bekommen. Genau, aber im Moment läuft nur der eine Test. Wir sind gerade in der Implementierung für das textbasierte Kommentarfeature. Und dann werden wir das gegeneinander laufen lassen.
Ja. Ja. Gibt's irgendwie noch weitere Dinge, auf die man auf jeden Fall achten sollte, wenn man so AB-Test benutzen möchte? Also ich weiß noch so eine Sache, das war ja, glaube ich, bevor Dennis wieder zurück war. Ich weiß nicht, ob Dominik dir das schon erzählt hat. Wir hatten ein Feature eingebaut bei 4Bilder, wo du als User eine kleine Notification bekommen hast bei dem Instant Game, wenn du wieder rausgegangen bist, wo du quasi einen Tipp bekommen hast für das Level, in dem du aktuell drin bist. Und da war es so, dass die Zahlen extrem gut aussahen, sehr schnell sehr gut aussahen, und alle waren sehr begeistert. Und es hat sich dann aber rausgestellt, dass dort eine der Fallstricke war, dass wir ein bisschen voreilig waren und ein bisschen länger vielleicht hätten warten sollen, weil wir dann gemerkt haben, oh Moment mal, der langfristige Effekt davon ist nicht so positiv wie der kurzfristige. Und das ist halt auch sowas, wo man dann wieder aufpassen muss, okay, auch die Ergebnisse sollte man vielleicht dann auch die Langfristeffekte auf jetzt Retention und so weiter eben dann auch dort mit beachten, was jetzt einfach ein reines Auswertungsding ist. Aber es gibt bestimmt dort noch weitere Dinge, wo man irgendwie aufpassen muss, dass man nicht irgendwie sich vielleicht auch in der Art und Weise, wie man das implementiert, irgendwelche Denkfehler drin hat, die Ergebnisse verfälschen könnten.
Ja, also wie du schon richtig sagst, ich glaube, das kann man praktisch so über alles hängen. Man muss aufpassen. Das gilt wahrscheinlich für den kompletten Bereich von Zahlen auswerten, aber ganz speziell eben auch für die AB-Tests. Weil man kriegt schnell Ergebnisse oder kann schnell Ergebnisse bekommen und muss aber auch diese interpretieren. Und das ist halt leider nicht immer eine Schwarz-Weiß-Sache. Auch wenn es irgendwie erstmal relativ simpel erscheint, ich teste das eine gegen das andere, sind aber einfach viele Faktoren, die man beachten muss. Beispielsweise, wenn man ein neues Feature testet und das auch auf Bestands-User testet, dann ist das natürlich als neues Feature erstmal interessant, gerade für die Bestandsnutzer. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo man das initial das erste Mal macht, kann das Interesse viel höher sein und vielleicht wird dieses Feature extrem genutzt. Es wird nur genutzt, weil es auffällig war, weil es neu ist und letztendlich ist es aber schlechter als das davor. Das ist eine der Sachen, wo man mit Sicherheit nachgucken muss. Dann, was du auch gerade schon gesagt hast, Test nicht zu früh abbrechen und lange laufen lassen, vorher sich schon Gedanken machen, was können für Effekte auftreten und auch wenn man zwischenzeitlich sich dann eben Zahlen anguckt, nicht zu früh interpretieren und sagen, hey, das sieht da jetzt ganz gut aus, komm, das nehmen wir jetzt schon mal, sondern wirklich warten, bis man eben die Signifikanz erreicht, dass man sich sicher ist, dass man eins der Varianten nehmen kann.
So ein bisschen heißt das wahrscheinlich auch, dass wenn man je weniger User man hat, desto extremer müssen wahrscheinlich die Varianten ein bisschen gewählt sein, ne? Damit man, oder zumindest hat man dann irgendwie eher ein Problem, weil natürlich, wenn es jetzt irgendwie kleine Abstände sind und man irgendwie nur kleine Variationen testet, kann es natürlich sehr schwer sein, wenn man jetzt nicht mit sehr großen Userbases arbeitet, dort dann aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen.
Ja, wobei ich glaube, da die Relation eher ist, je weniger Nutzer, desto länger muss der Test laufen.
Genau. Jetzt auch gesagt, extremer, dass die Werte extremer sind.
Nee, ich meine, du kannst das ausgleichen, dass du es länger laufen lassen musst, wenn du quasi extremere Differenzen, also die sozusagen etwas mutigere
Varianten einbaust,
was natürlich nicht mehr funktioniert.
Bin ich mir auch nicht so sicher, weil du hast trotzdem das Problem, also wenn du nicht genug Nutzer hast, sind halt diese, sind die Ergebnisse einfach nicht richtig aussagekräftig. Und wenn du dann noch die Varianten extremer machst, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass du was Wirkliches da rauslesen kannst, verringerst du dadurch eher. Also wäre ich auch vorsichtig. Und ein Punkt, der mir gerade noch einfällt, oder den wir noch als Beispiel nennen können, weil es ganz interessant ist. Wir haben bei 4 Bilder ein Wort einen Daily-Bereich, das heißt, man kann ein tägliches Rätsel lösen. Und eigentlich bei allem, was man da in diesem Bereich irgendwie testet, also bei uns kann man ja Joker nutzen, die man für Münzen, die man vorher im Spiel gewonnen hat, eintauschen kann. Und alles, was damit zu tun hat, ist extrem abhängig davon, wie schwer dieses tägliche Rätsel ist. Und das ist eben was jeden Tag anders ist. Und wir haben Unterschiede, ich weiß nicht, ob es jetzt prozentual, aber ich sag einfach mal irgendwelche Zahlen, die zueinander passen. Wir haben an einem Tag benutzen 100 Leute den Joker und am nächsten Tag 15.000, die diesen Joker benutzen, weil das Level eben schwer ist. Ja. Und solche Sachen muss man eben auch bedenken. Also das heißt, verändern sich irgendwie die Grundlagen, auf denen das irgendwie basiert. Das heißt, wenn wir jetzt den ich möchte den Joker benutzen Button rot machen, statt wie er vorher grün war und machen das als AB-Test, haben wir da auch nicht so schnell dann Ergebnisse und vielleicht gerade Abhängigkeiten, weil im nächsten Monat sind alle Rätsel auf einmal einfacher. Also da muss man dann schon auch andere Sachen noch mitmessen.
Ja. Ich glaube, da was dazu auch nochmal ganz gut passt, ist, glaube ich, was man auch nochmal ansprechen muss, ist Multivariantentesting. Also grundsätzlich, dass man, glaube ich, Tests so schneiden soll, dass man eben eine Veränderung eben auf ein bestimmtes Feature oder auf einen eigentlich auf ein bestimmtes Feature zurückführen kann. Beispielsweise, wenn man in einem AB-Test gleichzeitig zwei Veränderungen testet und diese beiden Veränderungen eben nicht losgelöst voneinander testet, sondern in einem Test, dann ist die Aussagekraft natürlich auch sehr schwierig. Beispielsweise jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir bleiben bei diesem 4-Bilder ein Wortbeispiel, wenn man jetzt den Button für den Joker rot machen würde und gleichzeitig die Level schwieriger und im anderen den Button grün machen würde und gleichzeitig die Level leichter, heißt nicht, dass der grüne Button besser ist als der rote. Andersrum heißt nicht, dass der rote besser ist als der grüne, weil es da schwieriger war und deswegen die Leute öfter draufgeklickt haben. Das heißt, man muss seine Tests natürlich auch so aufteilen, dass man daraus dann beispielsweise zwei komplett separate Tests macht oder eben daraus 4 Varianten macht, aus jeglicher Kombination sozusagen an Buttonfarbe und Schwierigkeitsgrad. Und das muss man auch noch natürlich bedenken, dass man eben die Tests so schneidet, dass sie im Endeffekt auch, wenn sie am Ende eine Signifikanz darstellen, auch gleichzeitig eine Aussagekraft darüber bringen, was denn jetzt von dem Inhaltlichen besser ist. Weil wenn man eben nur einen AB-Test daraus macht, wird es schwierig, den am Ende auszuwerten.
Mhm. Genau. Ja. Ich würde gerne, auch wenn wir jetzt vom Ablauf hätten wir es eigentlich vorher schon nennen müssen, aber ich würde gerne mal auf eine Sache, auf eine spezifische Sache eingehen, und zwar, jetzt hatten wir ja hauptsächlich Features in den Apps, die man testen möchte, aber in der App-Welt geht es ja auch darum, dass man Leute dazu bekommt, dass sie die App runterladen. Und den ersten Kontakt, den Nutzer haben, ist in der Regel im App Store beziehungsweise im Play Store. Und Google hat schon seit sehr langer Zeit sehr coole Möglichkeiten, den Play Store oder die Präsenz im Play Store eben zu testen mit AB-Tests. Das heißt, man kann alle einzelnen Bereiche, die es auf der Seite gibt, sei es das Icon, die Beschreibung, die Screenshots, das Titelbild, all das, ob man ein Video hat oder nicht, all das kann man als AB-Test gestalten, wenn man dort Änderungen macht. Und genau, auch da ist es so, dass Google praktisch die komplette Auswertung übernimmt. Also die Kontrollgruppen werden automatisch eingeteilt. Die Laufzeiten werden automatisch anhand der Userzahlen bestimmt. Und eben auch die Signifikanz. Das heißt, man kriegt danach ein Ergebnis und eine Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass Variante A oder B um so und so viel Prozent besser performen. Und was man vielleicht gar nicht, also ich hätte es mir nicht vorstellen können. Wir haben bei unseren Classics-Apps, haben wir einige Tests mit Icons gemacht. Und das ist dann praktisch ja auch unabhängig von dem Icon, was letztendlich dann in der App ist und was irgendwie dann auf deinem Homescreen erscheint, sondern einfach nur Präsenz im Play Store. Das heißt, der User durch was auch immer, durch Werbung, durch Freunde, durch irgendwas, kommt auf diesen Eintrag und es wird gemessen, wie viel Prozent der Leute installieren danach die App. Und ohne jetzt ganz krasse Änderungen an dem Icon zu machen, sondern praktisch das Icon nur ein bisschen weiterentwickelt, ein bisschen stärker von den Farben zu machen und sowas, hatten wir teilweise AB-Tests, die 5-10% Steigerung in der Conversion von Installationen hatten, was natürlich Wahnsinn ist, wenn man überlegt, wie viel Aufwand es ist, einen Nutzer auf diese Seiten zu bekommen. Ja, gerade also wer da unterwegs ist im Play Store, sollte diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen. Auch wenn die Tests manchmal lange dauern, aber ja, unterschiedliche Varianten, auch da tatsächlich vielleicht mal extremere Varianten.
Genau, daher kam, das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil es gibt manche Leute haben nämlich noch eine Stufe vorher den Kontakt, nämlich wenn man Werbung schaltet für eine App, wo ich in der Vergangenheit so ein bisschen Erfahrung auch mit Facebook-Ads dort gesammelt habe. Und daher kam genau diese Idee auch so ein bisschen, dass man dort eben schneller eine Idee dafür bekommt, okay, welche Variation von dieser Werbung funktioniert besser als eine andere, wenn man die Unterschiede etwas extremer macht und dann sagt, okay, diese etwas sich stärker unterscheidende Variante hat besser funktioniert und dann macht man davon eben weitere Variationen und hat dann so ein bisschen wie so einen kleinen evolutionären Prozess, mit dem man seine Werbemittel dort feilen kann, was dann ein ganz ähnlicher Prozess ist, wahrscheinlich wie bei den App Store AB-Tests.
Ja.
Und daher kam diese Idee so ein bisschen. Aber du hast natürlich recht mit dem, was du vorhin gesagt hast, bei Features vielleicht nicht so ganz übertragbar an der Stelle.
Zumindest nicht als Ausgleich für wenige Nutzer.
Ja.
Ich glaube, grundsätzlich ist das schon okay, dass man sagt, man kann auch, wenn man AB-Tests macht, teilweise dann auch ein bisschen extremer was testen, gerade wenn man noch verschiedene Varianten hat. Und gerade wenn es um sowas geht wie ein Icon oder so, also wenn man was Grafisches einfach nur hat und das verändert, ist, glaube ich, die Aussagekraft kann dann von einem Extremeren irgendwie ein bisschen stärker sein. Aber es hilft halt nicht bei wenigen Zahlen was extremer zu machen als Vergleich.
Ja. Bei dem Werbebereich ist es auch wirklich, also das Beispiel, was du eben genannt hattest, war ja 5-10% Änderungen in dem Werbebereich, ist das teilweise noch viel extremer. Also da hatten wir unterschiedliche Werbemittel, die gleichen Texte, einfach nur ein anderes, also das war auch für 4Pix. Das heißt, es waren einfach nur unterschiedliche Rätsel, dementsprechend mit unterschiedlichen 4 Bildern und einem unterschiedlichen Begriff, der gesucht wurde. Und da gibt es Differenzen von über einem Faktor 10 zwischen den unterschiedlichen Werbemitteln, je nachdem, welches Bild man dort benutzt und wie man auch welche Buchstaben man vorgibt, wo ein Werbemittel sehr gut funktioniert hat. Das war nämlich Duck, wo ich dann das D vorne weggelassen habe, sodass nur noch Ack mit einem Leerzeichen vorne stand und aus irgendeinem Grund hat das relativ viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Ich kann mir nicht vorstellen, warum.
Ja.
Ja, klar, aber ich meine, Fabi hatte, das war in der Vorbereitung zu dem Podcast, glaube ich, auch von The Test und dem Icon
kurz genau, was erzählt. Ich glaube, da haben wir auch extreme Unterschiede gemerkt. Wir haben damals das Icon lokalisiert. Ich denke, das wird auch ein Thema sein, wo wir mit dem Jens dann nochmal ins Detail einsteigen werden, wenn wir über Facebook Instant Games und unsere Erfahrungen gerade auch mit AB-Tests sprechen. Da haben wir auch, also gerade das Icon hat einen riesengroßen Impact darauf, ob ein Nutzer darauf klickt oder nicht, zumindest das, was wir gemerkt haben. Aber da werden wir zu den Zahlen bestimmt nochmal grundsätzlich kommen dann mit dem Jens. Ja. Aber ich meine, es ist, glaube ich, von der Grundaussage her auf jeden Fall jetzt mit den AB-Tests, es ist ja auch schwierig, wenn man keine AB-Tests einsetzt, wie soll man denn wirklich sagen, ob ein Feature gut funktioniert? Wir sind jetzt beispielsweise bei The Test auch wieder dran, ein komplettes Feature. Wir haben so einen Daily-Modus da drin gehabt, dass wir im Endeffekt täglich eine bestimmte Frage ausgesteuert wird, die alle beantworten. Das ist ein bisschen anderer Spielmodus, wo wir jetzt auch wirklich nochmal AB testen, dieses Feature komplett wieder auszubauen, um eben nochmal Effekte auf beispielsweise Dinge, wie viele Leute spielen denn in dem Core-Feature, dass ich Matches mit Freunden mache, wird denn dadurch dann weniger gespielt und hat es vielleicht insgesamt einen negativen Impact auf unsere gesamte App, wenn wir dafür einen Daily-Modus, dass man das eher ohne diesen Freundeskontext spielen kann, wenn wir sowas zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist halt gerade auch einfach, wenn man nicht dann AB-Testing macht, ist es einfach schwierig rauszufinden. Wie soll man sowas aus den Zahlen rausfinden, wenn ansonsten auf die historischen Zahlen und noch andere Dinge Effekt haben konnten?
Ja.
Also von daher ist es, glaube ich, insgesamt gesehen fahren wir damit schon sehr gut, diese AB-Testrichtung zu gehen.
Ich glaube, gerade dieser Faktor, den du auch gerade schon genannt hast, dass man eben damit Dinge gleichzeitig überprüfen kann, der ist so unfassbar wichtig, weil es gibt einfach immer wieder, das Umfeld ändert sich die ganze Zeit. Jetzt, also gerade bei Facebook Instant Games ist es natürlich nochmal extremer, dadurch, dass Facebook eben auch die ganze Zeit an dieser Plattform rumbastelt und unterschiedliche Sachen ausprobiert. Wenn du jetzt rein sequenziell hintereinander Feature-Änderungen testen würdest, dann könnte es sein, dass du überhaupt keine aussagekräftigen Sachen irgendwie feststellen kannst, weil einfach Facebook in der Zwischenzeit auch lauter Sachen geändert hat oder auch so simple Sachen wie das Wetter ist in bestimmten Ländern oder so. Also auch solche Sachen haben wir in der Vergangenheit.
Letzte Woche hatten wir einen sehr, sehr großen Knick beim Weltmeister Weltmeisterfinale. Natürlich gerade in Frankreich, da sind die Zahlen praktisch eingebrochen an dem Tag. Da sollte man, genau, also einen AB-Test kann man da laufen lassen, einen sequenziellen Test sollte man an so einem Tag nicht laufen lassen.
Ja, genau. Und eben, das gibt es tageweise, aber eben auch über Monate hinweg gibt es da auch immer wieder Schwankungen. Also ich denke gerade bei Bildern sieht man das auch. Es gibt tatsächlich da so ein bisschen sowas wie ein Sommerloch und dann gegen Herbst dann sieht das immer wieder auch ein bisschen anders, auch mit den organischen Installs und so weiter. Dementsprechend tatsächlich, ich glaube, unser Plädoyer, wenn man es irgendwie schaffen kann, wenn man das technische Wissen sich drauf schaffen kann, dann lohnt es sich eigentlich immer, macht AB-Test.
Und das ist nicht viel. Von daher, spricht eigentlich nicht viel dagegen.
Genau, ich glaube, das hat das, was wir auch gezeigt haben, mit ein bisschen diesen Varianten. Ich meine, wir haben ja einmal darüber geredet, dass man das eben selbst implementieren kann, wie wir es bei The Test gemacht haben, was wirklich ein sehr, sehr geringer Aufwand ist. Dann kann man weitergehen eben zu was Toolbasierten, um das vielleicht auch ein bisschen zu professionalisieren. Da haben wir jetzt ja Firebase rausgegriffen, aber im Endeffekt gibt es da ja x Tools, mit denen man sowas machen kann. Ja. Also wenn man wirklich nur eins rausgegriffen, also da ist eigentlich, gibt es wirklich viele, viele Plattformen. Das waren einfach die, mit denen wir Erfahrungen hatten. Selbst aber zum Beispiel, je nach Plattform kann es auch sein, dass es noch viel einfacher geht, als wir das gemacht haben mit The Test. Zum Beispiel, wenn man ein Facebook Instant Game entwickelt, dann hat die Plattform an sich das schon so eingebaut, dass Nutzer-IDs, die man von Facebook bekommt, sind eigentlich schon segmentierbar. Man muss sie eigentlich nur per Modulo durch eine Zahl teilen und dann kriegt man eben die Nutzergruppe, also beispielsweise, wenn ich eine Nutzer-ID bekomme, teile sie durch Modulo 3, dann kann ich anhand des Rests erkennen, in welcher Gruppe der Nutzer ist. Also die haben die User-IDs schon so aufgebaut, dass sie ganz einfach teilen kann, um eben Nutzer in beispielsweise 3 verschiedene Gruppen zu unterteilen. Natürlich würden die immer die gleiche Gruppe bekommen, das heißt, es ist schwierig, mehrere Tests gleichzeitig zu fahren, aber wenn ich einfach nur einen AB-Test oder einen A bis X-Test machen möchte, ist es wirklich nichts mehr als eine einfache Modulo-Operation. Mhm. Und ich glaube, da sollte man sich einfach mal ein bisschen mit beschäftigen und ich glaube, man merkt, dass das um einiges weniger Aufwand ist, als man eigentlich denkt, aber eigentlich fast mit den größten Mehrwert bringt.
Ja.
Gut.
Genau.
In diesem Sinne, glaube ich, unser Fazit ist relativ klar. Dann sind wir auch genau pünktlich zum Mittagessen fertig geworden und haben wieder ziemlich genau unser Pensum von 50 Minuten eingehalten.
Dann ziehen wir nicht mal wieder 30.
Das ist ganz gut. Wenn wir immer, wir peilen an, eine halbe Stunde zu machen, dann werden es immer ziemlich genau 50 Minuten. Funktioniert wunderbar so. Ja, dann vielen Dank, Dennis.
Vielen Dank euch. Ich glaube, jetzt kommt noch der obligatorische Hinweis auf.
Genau, auf unserem Twitter-Account mobilfunk_pod. Und unsere E-Mail-Adresse ist mobilfunk@lotum.de und da freuen wir uns sehr, wenn ihr dort Rückmeldungen gebt. Gerne auch Themenvorschläge, vielleicht auch Korrekturen, wenn ihr irgendwie den Eindruck habt, wir haben irgendeinen Punkt irgendwie vermasselt oder falsch dargestellt oder einen wichtigen Aspekt davon vergessen, dann könnt ihr uns auch gerne darauf hinweisen. Genau, und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns, falls ihr iTunes benutzt, wenn ihr uns dort auch bewerten könntet. Und natürlich empfehlt uns all euren Freunden weiter, von denen ihr der Meinung seid, dass es sie auch nur ansatzweise interessieren können, was sie so zu erzählen haben. Das ist die einzige Art und Weise eigentlich, wie man so einen Podcast irgendwie wachsen lassen kann, damit wir dann auch in Zukunft aussagekräftige AP-Tests machen können.
Genau.
Super. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich mit Jens dann.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss. Thank you.